Heute gehen wir wieder mit einem Heiligen in die Schule des Gebets. Herzlich willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. Einmal im Monat gibt es hier in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb die kleine Gebetsschule mit Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern von der Erneuerung. Im vergangenen Monat ging es da los mit dem heiligen Dominikus, von dem wir das ganzheitliche Gebet mit Körper, Geist und Seele gelernt haben. Und heute geht es dann weiter mit dem heiligen Benedikt von Nursia. Der war ja auch ein großer Beter. Vor der Gründung seines Ordens war Benedikt sogar Einsiedler. Seine Ordensregel trägt das Motto Ora et Labora, bete und arbeite. Und so begrüße ich zu dieser Sendung Pater Paulus Maria Tautz. Herzlich willkommen im Studio Balderschwang, Pater
Paulus. Ja, grüß Gott, Gabi, hallo.
Pater Paulus, beten und arbeiten, dass das so eng zusammengefasst wird, Ora et Labora, das hängt für Benedikt offensichtlich ganz eng zusammen.
Ja, auf alle Fälle. Der hat dann sogar gesagt, dass die Hacke, die Schaufel, alles sind Altarinstrumente oder Instrumente des Gebetes. Alles gehört zusammen.
Das für die Frauen hat dann Theresia von Avila das mit den Kochtöpfen gesagt. Genau. Insofern gibt's das von allen möglichen Bereichen. Das heißt aber auch, dass diese Gedanken von Benedikt, man ist ja oft versucht zu sagen, naja, das waren doch echt kontemplative Mönche, Einsiedler, später ganz viel Gebetszeiten, nachts ganz früh aufstehen, tagsüber immer wieder so ganz rhythmisch. Kann denn Benedikt uns dann auch als der normal arbeitenden Bevölkerung etwas übers Gebet sagen?
Ja, so interessanterweise wurden die ersten Benediktiner die betenden Bauern genannt. Also die, mit der Betonung auf Bauern, die eben das Land ober machen, die für Nahrungsmittel sorgen, weil das damals im Ausgang der Antike ein großes Problem war. Aber sie haben das eben betend getan. Das war ein großer Unterschied. Und das ist ein Vorbild für uns auch.
Und das Ganze, obwohl Benedikt eigentlich ein großer Intellektueller war.
Ja, höchstwahrscheinlich. Aber es ging eben erstmal um ganz praktische Dinge, wieder die Dörfer, Städte aufbauen, Nahrung sichern. Das war ja damals bei der Völkerwanderung ein großes Problem, diese grundlegenden Lebenssicherungen.
Und ganz nebenbei haben die Benediktiner eigentlich das christliche Abendland zu dem gemacht, was es dann wurde.
Ja, also Papst Benedikt, der ja auch den Namen sich genommen hat, vielleicht auch ein bisschen, um ihn wieder in die Mitte zu holen, den heiligen Benedikt, der Patron Europas, der westlichen Kultur, der hat mal gesagt, die Benediktiner haben Wildernis in Gärten verwandelt. Also in, ich mal sagen, durcheinander eine Ordnung gegeben. Und das finde ich genau richtig, auch für unsere heutige Zeit sehr, sehr wichtig, ne?
Wir haben eine ganz andere Wildernis mit modernen Medien und so weiter, aber eben die gleiche Herausforderung, das alles zu ordnen. Jetzt sind wir gespannt. Die meisten Heiligen haben ja das, was sie gelehrt haben, im Grunde auf den Knien gelernt. Und wir werden jetzt von dir, Pater Paulus, hören, was der heilige Benedikt uns für unsere Zeit zu sagen haben kann.
Ja, sehr gut. Wir wollen eben mit zwei Lungenflügeln heute atmen, und zwar der monastischen und der charismatischen Dimension der Kirche. Alles beides hat seinen Platz und seine Zeit und alles beides ist sehr, sehr wichtig für die Kirche. Wir sagen das Prophetische, aber auch das Stabile. Die Stabilitas der Benediktiner, denke ich mir, ist eine sehr wichtige Zugabe, die wir heute brauchen. Und ich möchte erstmal mit einem Witz beginnen. Also ich hoffe, dass die Benediktiner das mir nicht so übel nehmen. Also die Benediktiner singen ja im Chor und es gibt das Chorgebet und es ist ja sehr, sehr feierlich gemacht von den Mönchen. Und dann beten die Mönche im Chorgebet und auf einmal kommt ein Unwetter auf. Also es blitzt und hagelt und klatscht gegen die Fensterscheiben und dann auf einmal kommt ein Blitz direkt neben dem Chor, schlägt er ein, ne? Und dann klappt der Abt das Chorbuch zu und sagt zu den Mönchen: Lasst uns niederknien und beten. So ein bisschen sarkastisch vielleicht, dass das eben kein richtiges Gebet ist, dieses Chorgebet, sondern eben in der Not betet man anders, ne? Aber vielleicht ein bisschen salopp gesagt, ne? Aber eben ist das Gebet ist ein ganz wichtiger Teil der Benediktiner das Chorgebet mehrmals am Tag aufstehen, 7 Gebetszeiten. Und das ist erstmal, will ich mal sagen, für uns sehr, sehr, ja, unerreichbar erscheint das. Aber gute Mönche machen das und gute Gemeinschaften beten auch heute noch diese Zeiten. Also wollen wir mal einen Blick auf den heiligen Benedikt werfen, der ja für uns eine wichtige Figur ist, für den ganzen christlichen Westen, Europa, die ja auf diesen Schultern dieser geistlichen Giganten aufgebaut ist. Und er wurde am 480, denn das Datum weiß man nicht mehr genau, in Nursia geboren, als Sohn reicher Landbesitzer. Er hat eine Zwillingsschwester, die heilige Scholastica, die dann auch später heilig gesprochen wird und sehr verehrt wird. Dann absolvieren sie die Schulzeit. Die Eltern schicken den jungen Benedikt nach Rom. Er sieht dort die Sittenlosigkeit seiner Mitschüler, ist dort schockiert, geht in die Berge, zieht sich zurück und schließt sich einer Gruppe von Einzelnen für 3 Jahre an. Und das heißt, in diese Höhle von Subiaco, östlich von Rom. Über diese Höhle wird im 12. Jahrhundert dann das Kloster San Benedetto, auch Sacro Specco genannt, erbaut. Da gibt es übrigens eine sehr, sehr gute Darstellung, ein Fresko vom heiligen Franziskus. Irgendein Mönch soll ihn bei der Durchreise porträtiert haben in diesem Fresko, was sehr, sehr, wie ich mal sagen, beeindruckend ist. So, immer mehr Menschen werden jetzt auf den heiligen Benedikt, der noch nicht heilig gesprochen ist, aufmerksam. Und die Mönche nahe des Klosters in Vicovaro bitten ihn, dass er ihr Abt wird, ihr Vorsteher. So, und er macht das, er willigt ein, aber er ist sehr streng. Er möchte das ganze Klosterleben neu ordnen. Und er hat höchstwahrscheinlich auch schon ein bisschen Erfahrung durch andere ältere Ordensregeln, zum Beispiel des heiligen Basils, viele syrische, östliche Regeln gab es damals schon und die wurden dann auch bekannt und zum Beispiel auch die Wüstenfeder. Er hat das alles gesammelt, hat das dieses ganze Wissen und ist sehr, sehr strikt, also sehr streng. Er ist auch noch ein junger Abt, vielleicht ein bisschen unerfahren, sehr idealistisch. Die Mönche wehren sich, er stößt auf großen Widerstand und er wird sogar, zumindest wird versucht, ihn zu vergiften. So, jetzt kehrt der Benedikt wieder nach Subiaco zurück, gründet ein neues Kloster, San Clemente, und er hat 12 Anhänger und werden auch mehrere kleine Gründungen gestartet in dieser Gegend. Und von diesem ganzen Gebiet, von diesen paar Einsiedeleien, ist nur noch Santa Scholastica übrig heute. Aber er ist wieder Opfer von Intrigen. Der ansässige Bischof wittert ein bisschen geistige Konkurrenz. Das ist ein bisschen unter Klerikern ja verbreitet. Also diese klerikale ja Eifersucht. Und er hat wieder Probleme, wird weggeschickt, er muss weggehen und schließlich gründet er 529, ungefähr 80 Kilometer südöstlich davon, das berühmte Monte Cassino, das eben heute noch existiert, aber 7-mal zerstört worden ist, wieder aufgebaut wurde, also und jetzt eben das Mutterkloster aller Benediktiner ist. Er wird selbst Abt und schreibt nun seine berühmte Regula Benedicti, die Benediktinerregel, die bis heute wirklich ein Standardwerk ist. So, der heilige Benedikt wird immer bekannter in der Bevölkerung. Viele ja, folgen ihm nach. Es wird ihm sogar eine Totenerweckung nachgesagt, viele Heilungen. Er beginnt auch den Menschen in der Not damals zu helfen. Damals beginnt diese Völkerwanderung, sehr, sehr viel Unruhe. Das Ende der Antike. Er organisiert Suppenküchen für Arme, pflegt Kranke, Bildung für die Jugend, viele Familien kommen zu ihm. Es beginnt schon langsam so dieser Klosterkomplex, also das Licht auf dem Berge und die Menschen kommen zu ihm. So, ein Monte Cassino wird, wie schon gesagt, 529 eröffnet. Im gleichen Jahr schließt in Athen die letzte Philosophenschule des Plato. Das Ende der Antike wird eingeläutet. Also, und viele sagen, die Benediktiner seien sogar schuld daran gewesen, was eigentlich, wie ich mal sagen, Blödsinn ist auf Deutsch, weil das waren erstmal viel zu klein. Und die Antike war an sich schon längst in den Totenzügen. Also die Zeit der Antike war vorbei, spätestens bei der Völkerwanderung. Die Benediktiner werden eher die Retter der Antike. Sie übersetzen viele Bücher, sie kopieren viele Bücher. Sie haben eigentlich die Kapazitäten durch kostenlose Arbeit der Mönche, dass sie überhaupt diese Arbeit leisten können. Bis heute gibt es sehr, sehr viele Handkopien von den Benediktinern. Und damit wurden viele Werke der Antike gerettet in die Neuzeit. Also es geht um diese Annäherung der verarmten Bevölkerung, sehr verunsicherten Bevölkerung. Die Benediktiner geben Sicherheit. Merkt man auch an diesen ganzen Gebäuden. Über den Eingang eines jeden Benediktinerklosters steht normalerweise das Wort Frieden, Pax auf Lateinisch. Und das sollen die Menschen erfahren in diesen Mauern des Klosters. Es gibt einen Unterschied. Was ist ein Ordensbruder? Zum Beispiel ein Franziskaner. Was ist ein Benediktiner? Da gibt es einen Merkspruch. Die Franziskaner, für die ist die Welt das Kloster. Für die Benediktiner ist das Kloster die Welt. Klingt sehr ähnlich, aber ein großer Unterschied. Das innerhalb der Klostermauern ist ihre ganze Welt. Da ist die Schule, da ist der Bäcker, da ist der Schreiner und so weiter. Alles, was sie brauchen, ist in diesem Kloster vorhanden. Bei den Franziskanern oder Dominikanern, Karmelitern, ist praktisch diese Bettelmönche, ist es die Welt. Sie brauchen die Menschen, sie brauchen diese Stadt, sozusagen sind City-Mönche. Und schließlich stirbt der heilige Benedikt am 21.03. am Gründonnerstag 547 und während des Gebetes, des Chorgebetes, und er stirbt gestützt von zwei Mitbrüdern, das Chorgebet betend, die Psalmen singt, aufrecht, wie er gelebt hat. Sehr beeindruckend, und ich denke mir, das lohnt sich wirklich, auf diesen großen Heiligen zu schauen. Und in dieser ganzen Vorbereitung habe ich gemerkt, dass wir Giganten haben in unserer Kirche, dass wir auf großen, breiten Schultern stehen. Und ich denke mir, das ist einmal eine Ermutigung, ein Trost, wenn wir daran denken, welche Säulen des Glaubens uns der Herr schon geschenkt hat. Wollen wir jetzt ganz kurz eine Musikpause machen?
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, heute mit dem zweiten Teil der kleinen Gebetsschule. Wir gehen in der Sendereihe Spiritualität in die Schule des Gebetes bei großen Heiligen. Heute mit dem heiligen Benedikt von Nursia, der uns vorgestellt wird als großer Beter von Pater Paulus Maria Tautz. Wir hören jetzt die Fortsetzung.
Ja, und diese Völkerwanderung und der Zusammenbruch der Antike bringt mit sich, wie jede große Veränderung, eine große Unsicherheit, eine schwierige Situation für Familien, für Institutionen und so weiter, auch für die Kirche. So, und die benediktinischen Gemeinschaften bringen Sicherheit. Der Abt wird der Vater einer neuen Familie, einer starken Familie. Und werde noch mal ein bisschen drauf zurück zu sprechen kommen, was der Abt für eine Rolle spielt. Und jedenfalls, es kommt zu einer Ordnung und damit eben auch diese starke Regel. Und der erste Schritt zum geistlichen Leben heißt immer, ordne dein Leben. Fang an, deine Ordnung in dieses Leben zu bringen, das du führst. So, diese Benediktregel hat viele Jahrhunderte überlebt und wurde wirklich zu einem Standardwerk des geistlichen Lebens. Und es ist interessanterweise, finde ich, dass es auch so ist, erstmal hat ja angefangen für Männer. Ich mache so diese Männerarbeit und irgendwie hat der Benedikt die Männer angesprochen. die Männer lieben Waffen, die Männer lieben Alkohol, oder? So, und er erlaubt ihnen, dass sie Messer tragen dürfen, was sehr ungewöhnlich war damals. Franziskus erlaubt das nicht mehr. Aber sie dürfen ein Messer tragen am Gürtel und sie dürfen irgendwie einen halben Liter Wein trinken am Tag. Man streitet sich, wie viel das wirklich war, ne? Aber eben, sie dürfen Wein trinken. Und das, denke ich mir, ist eben diese gemäßigte Regel, die goldene Mitte des heiligen Benedikt, der spürt, ich darf die Leute nicht einfach wieder, ja, wie ich mal sagen, antreiben zu solchen Dingen, die eigentlich gar nicht schaffen. Sondern wir brauchen jetzt eine Ordnung, die von vielen gehalten werden kann in dieser Zeit der Unruhe. Eine Ordnung, die funktioniert, eine Regel, die annehmbar ist. Und bis heute, denke ich mir, hat das benediktinische Leben überlebt durch diese Weisheit, durch diese goldene Mitte. So, und diese Klöster der Benediktiner werden ganz Europa missionieren. Da könnte man viel, viel sagen. Aber sie werden Oasen, ja, des geistlichen Lebens. Der heilige Bonifatius zum Beispiel, der fängt an, seine Missionsarbeit in Deutschland aus diesen Klöstern heraus, die eben erstmal auch geistliche und wirtschaftliche Sicherheit geben. Auch wirtschaftlich muss es sicher sein. Und das benutzt der heilige Bonifatius, übrigens viele, viele andere große heilige Missionare dieser Zeit. So, und dieses Gebet wird verstärkt durch das Chorgebet. Wir haben jetzt zum Beispiel einen gregorianischen Gesang gehört im Kyrie. Und das ist berühmt, dieses gregorianische Gesang, der ist natürlich auch später entwickelt worden. Das ging über einige Jahrhunderte. Und er ist bis heute attraktiv und beliebt. Warum? Er bringt uns immer noch diese Ordnung, diesen Frieden. Viele CDs werden immer noch produziert und verkauft. Unglaublich, wie das irgendwie eine Tiefe des Menschen anspricht. So, ich glaube, wir wollen auch heute wieder diese Ordnung, diesen Frieden einatmen, den wir brauchen. Die Benediktregel beginnt mit den Worten: Mein Sohn, schweige und neige demütig dein Ohr. Wir müssen wieder ins Hören kommen. Und er schreibt sogar, der Benedikt, mit aufgeschreckten Ohren sollen wir hören, was die Heilige Schrift uns zuruft. Es heißt ja, im Gebet sprechen wir mit Gott, in der Heiligen Schrift antwortet der Herr. Und er sagt dann sogar, das Evangelium sei uns die Regel. Der heilige Franziskus wiederholt das sogar. Er sagt, wir wollen nach der heiligen Regel des Evangeliums leben. Und das heißt für einen Benedikt, mehr tun als reden. Zeige dein Glauben durch Werke. Man eilt zum Gebet. Nicht also widerwillig, sondern wirklich voller Motivation. Deswegen auch diese Gesänge, das macht das eben interessant. Wir bleiben wach, wir bleiben voll, wie ich mal sagen, interessiert am Gebet. Er macht das alles so, dass es funktioniert über diese Jahrhunderte hinweg. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Arbeit. Für die Antike war Arbeit, schwere körperliche Arbeit, vor allen Dingen ein Job für Sklaven. Es war ein Sklavendienst. Die reichen Gutsherren haben nicht gearbeitet. Jetzt auf einmal arbeiten die Mönche. Sie werden zu diesen betenden Bauern und machen das ganze Mitteleuropa fruchtbar. Eben aus dieser Wildnis machen sie Gärten. Das kann man noch heute erleben. In Norddeutschland, wo viele Sümpfe entstanden sind, und die Mönche haben das Land fruchtbar gemacht, dass eben die Menschen sich auch dort ansiedeln konnten. Bis heute kann man das sehr, sehr gut nachweisen. Jetzt bringe ich einen Gedanken rein, der vielleicht ungewohnt ist. Sigmund Freud wurde mal gefragt, was macht einen Mann glücklich? Und er hat gesagt, Liebe und Arbeit. Und ich denke mir, das widerspiegelt sich in dem Motto der Benediktiner wieder, bete und arbeite. Beten ist die Sprache der Liebe für Mönche, für Kleriker, für Gottgeweihte. Und Arbeit ist eben, wie ich mal sagen, ein Ausdruck dieser Liebe. Ich habe schon das Wort Pax erwähnt, Friede, und das ist dem Heiligen so wichtig, dass dieser Friede aus diesen Klöstern herauskommt. Und es kommt eben aus dieser Ordnung heraus, aus dieser ordneten Lebensform. Und dieser Friede ist eine Frucht des geistlichen Lebens, eine Verwandlung des Herzens, was natürlich langsam passiert. Er macht auch am Anfang der Regel den jungen Mönchen Mut. Halte durch, suche Frieden, jage ihm nach, lass dich nicht gleich entmutigen. Sehr, sehr wichtig für uns, wo wir Schwierigkeiten haben, ja, Verbindlichkeiten einzugehen, gerade unter jungen Leuten. Müssen sie wieder ermutigen, halte durch, halte mal aus, ein paar Jahre in einer gewissen Lebensform. So, er wird zum Friedensstifter für eine breite Gesellschaft in der damaligen Zeit. Und er macht auch einige Reisen, um Frieden zu stiften. Also, sie haben viele Bücher der Antike kopiert. Sie haben Handschriften angelegt, also die wir bis heute haben und sehr wichtig sind für die Nachzeit. Es gab keine andere Möglichkeit. Ich kenne einen, ich glaube, es heißt Gobbio, wo die sich, ne Bobbio, das ist, ich glaube, im Norden von Italien, wo die irischen Mönche und die Benediktiner vom Süden Italiens oder von der Mitte Italiens gekommen sind. Dort haben sie Handschriften ausgetauscht und sie haben auch den irischen Mönchen Bücher mitgegeben, die sie dann kopiert haben, weil das Leben in der Mitte von Italien zu unsicher war durch die Völkerwanderung. Es war ungefähr im 6. 7. Jahrhundert, eine sehr, sehr fruchtbare Zeit der Mönche in Irland. Und es gibt ein berühmtes Buch, wie die irischen Mönche den Westen gerettet haben, durch diese Handschriften, durch diese Kopien. Sehr interessant. Der heilige Franziskus bekommt von den Benediktinern ja das erste Land geschenkt, die kleine Kirche Portiuncula, das heißt kleine Portion Erde. Und er lebt auch die erste Zeit mit Benediktinern mit. Vielleicht hat er sich überlegt, ob er Benediktiner wird, aber er hat dann gemerkt, er ist zu was anderem berufen, aber die Benediktiner haben ihn nie letzten Endes ganz losgelassen. Zum Beispiel Klarissen nehmen zum Anfang erstmal eine Benediktinerin-Regel an. Die Äbtissin in Klarissenklöstern ist eben auch eine Äbtissin nach dem Vorbild der Benediktiner. Es ist interessant, wie sich das immer befruchtet, diese geistliche Tradition, die auch in der Kirche immer wieder weitergegeben wird. Wir merken ja auch, dass diese Klöster sehr, sehr fruchtbar werden. Sie werden Arbeitgeber. München zum Beispiel ist eigentlich benannt worden nach einem Kloster, nach Mönchen. So, und dort haben sich die Menschen angesiedelt, weil es hier sicher war. Der heilige Benedikt ist Patron der Schulkinder, der Lehrer, der Höhlenforscher, weil er lange in der Höhle gelebt hat, der Bergleute, der Kupferschmiede, Sterbenden, die von Fieber bedroht werden, von Vergiftung, weil er selbst versucht wurde, vergiftet zu werden. Und er wird oft dargestellt mit einem Raben, der ihm dann in dieser Einsiedelei eben auch Brot gebracht hat, mit der Regel in der Hand. Und er stirbt eben am 23. März und wird aber jetzt seit den 70er Jahren am 11. Juli gefeiert und selbst evangelische Glaubensgemeinschaften feiern diesen großen Heiligen, den Patron Europas, mit. Also er ist da grenzüberschreitend wichtig. Ich möchte jetzt einiges sagen über diesen Berg, die Regel, die Gastfreundschaft, die Rolle des Abtes, des Gebetes für die Benediktiner. Und ich möchte aber beginnen mit einem Beispiel, was ich in New York erlebt habe. New York ist ja nicht gerade, wie ich mal sagen, eine meditative Stadt, sehr, sehr laut, eine Stadt, die nie schläft. Und viele Leute, die merken aber, dass sie Stille brauchen. Und es gibt im Umkreis von New York City sehr viele Klöster, leider Gottes sind die langsam zugemacht oder in ungefähr in den 70er, 80er Jahren wurden viele Klöster geschlossen. Und buddhistische Mönche haben diese meist Benediktinerklöster oder Franziskanerklöster übernommen, haben die aufgekauft, weil es eben auch geistliche Orte sind. Und ich habe einen Bekannten, der mal sehr angezogen war von Buddhisten, also vom Buddhismus, ne? Und der dort angerufen hat, gesagt, ob er da mal ein paar stille Tage machen kann. Und da hat er als Antwort bekommen, wollen Sie dass den einjährigen Kurs oder einen zweijährigen Kurs machen in Meditation. Und das war ernst gemeint. Und sie haben praktisch erwartet, dass die Leute ihre Arbeit kündigen, dass sie ihren Leben total ändern, umkrempeln. So, und da denke ich mir, müssen wir uns auch korrigieren. Wir Christen, wir kommen manchmal in diese Exerzitienhäuser und 3 Tagen wollen wir so einen Meditationskurs machen, 3 Tagen wollen wir das machen. Das muss alles schnell gehen, effektiv sein. Wir haben nicht viel Zeit. Lange halten wir auch die Stille nicht aus. Irgendwie so ein Haus ohne WLAN geht gar nicht. Und mit Handy, da müssen wir immer, würde ich mal sagen, empfangsbereit sein. Also unglaublich, wie diese buddhistischen Mönche offensiv vorgehen. Sie sagen einfach, wenn ihr mit uns leben wollt, dann müsst ihr radikal euch ändern. Und das haben auch irgendwie die Benediktiner gemacht. Sie gehen auf die Berge, die Zisterzienser ins Tal, die Franziskaner in die Stadt, wo ihre Freunde leben. Die Benediktiner gehen auf den Berggipfel und Monte Cassino liegt am Berg und sie wollen eben den höchsten Punkt erreichen, wo Himmel und Erde sich berühren. Sie wollen den Aufstieg zum Berg machen, der steil und eng ist, wo eben diese Gottesbegegnung, die Theophanie stattfindet. Elias, Jesus, Mose, alle besteigen die Berge. Dort werden die 10 Gebote geschenkt. Dort gibt es eben dieses leise Säuseln, wo sich Gott offenbart. Die Welt liegt unter uns. Wir lassen die Welt hinter uns. Es ist der Ort der Kontemplation. Wir streben nach oben. Immer den Schatten hinter uns. Und wenn es immer steil bergauf geht, dann sind wir genau richtig. Das ist diese Lebensform, die uns die Benediktiner zeigen. Und sie machen das als wie die demütigen Zöllner. Herr, sei mir Sünder gnädig, beten sie. Und sie schauen nach unten. Contrito corde, cum contrito corde, mit zerknirschten Herzen. Die Zerknirschung im Blick, in der ganzen Bewegung, in ihrem Lebensstil. Das soll rüberkommen. Sie sollen aber immer offen sein, immer aufmerksam. Sie sollen sogar mit dem Gürtel, schreibt die Regel, sich niederlegen. Vielleicht sogar das Messer dran, an dem Gürtel, dass sie immer bereit sind, aufzubrechen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Der Ignatius von Loyola, der hat ja auch einiges von Franziskanern übernommen, oder er übernimmt auch einiges von Benediktinern. Das ist interessant, dass wir alle auf Schultern anderer stehen. Wir fangen meistens nie was ganz Neues an. Und er nimmt diesen Leitspruch von dem heiligen Benedikt, in allem Gott verherrlichen. Das übernimmt er für die Jesuiten als sein Leitspruch. Und der heilige Benedikt erinnert die Mönche, dass alles Altargerät ist, alles dient dem Gebet. Die Hacke, die Schaufel, ja in der Küche, die Arbeit und das Gebet fließt ineinander über. Es ist nicht diese totale Grenze da. Deswegen auch 7-mal am Tag müssen die Mönche zum Gebet. Sie müssen ja ständig irgendwas fallen lassen, ein Werkzeug, weil sie wieder zum Gebet müssen. Ich habe das auch erlebt. Wir beten ja auch sehr viel, eigentlich relativ viel. Wir sind eigentlich eine kontemplative Gemeinschaft, was man kaum glauben darf. Und wir haben eigentlich nur 2-3 Stunden Zeit zum Arbeiten. In diesen 2-3 Stunden müssen wir ganz schnell alles schaffen. Deswegen haben die Leute gestaunt, wie wir dann in einem verrückten Tempo gearbeitet haben, damit wir dann wieder fertig werden zum Gebet, ja, weil eben einfach nicht viel Zeit zum Arbeiten bleibt. Und Benedikt sagt den Mönchen, betet so, als wären die Engel unter euch, in der Gegenwart der Engel. Der ganze Himmel ist im Gebet dabei. Das ist ja eine tiefe Wahrheit in der Heiligen Messe zum Beispiel, dass der ganze Himmel mitbetet, die streitende Kirche. Das sind wir, die verherrlichte Kirche, das sind die Heiligen, die Seligen, die alle Seelen, die bei Gott sind, und dann eben die leidende Kirche, die Seelen, die im Fegefeuer sind. Im Englischen sagt man sogar die heiligen Seelen, die sich noch vorbereiten auf diese Begegnung mit Gott. Also dieser Berg, der höchste Punkt in unserem Leben, den wir erreichen wollen. Und die Regel eben, die Ordnung gibt, die Schule der Gottesliebe, der Nächstenliebe. Es gibt Gebetszeiten. Der Morgen betrachtet die Schöpfung, der Abend die Vollendung, Tod, die Vorbereitung auf das Ende, der Mittag. Diese ganzen Mittagshoren, also die Gebetszeiten, beleuchten die Heilsgeschichte, wo wir unterwegs sind. Er nennt sogar auch die Jakobsleiter, wo die Mönche unterwegs sind. Passt auf diese Sprossen, schaut nicht zurück, immer nach oben und immer voransehen. Die Gastfreundschaft, die berühmte Gastfreundschaft der Mönche. Also der Gast ist Christus unter uns, der sichtbar unter uns erscheint. Der Engel, der zu uns kommt, und die Benediktiner sagen auch noch, dass der Gast den Brüdern die Augen öffnet, was sie nicht mehr sehen können. Aber Außenstehende sehen es, deswegen ist der Gast so freundlich. Oder besser gesagt, die Benediktiner so freundlich und der Gast so wichtig. Also, und es gibt ja dann aber auch Sprüche, auch wiederum ganz realistisch, wenn der Gast mehr als 3 Tage bleibt, dann soll man langsam den Gast darauf hinweisen, dass er weiter marschieren muss, dass die Reise weitergeht. Wollen wir ganz kurz wieder eine Musikpause machen? So, wir sind ja bei der Gastfreundschaft der Benediktiner stehen geblieben, und da kommt ein Gast in ein Kloster, und das ist ein Dominikanerkloster. Und die Dominikaner machen die Tür auf und dann sagen sie gleich: Ja, haben Sie schon unsere neue Bibliothek gesehen? Wir haben eine ganz neuen Anbau der Bibliothek, und da füllen wir Sie gleich mal rein, und wir können sich die neuen Bücher anschauen, die wir hier besorgt haben, weil ja unser Motto ist ja Studium und Predigt, da müssen wir sehr viel lesen und so weiter, ne? Und dann kommt ein Gast zum Benediktinerkloster und der klingelt an der Pforte, der Benediktiner macht auf und sagt: Haben Sie schon unseren neuen Anbau gesehen? Wir haben hier wieder neu gebaut, ne, weil wir haben den Leitspruch Bete und Arbeite, und das Arbeiten ist für uns vor allen Dingen Bauen, und dann wollen wir ein großes Kloster bauen, und da haben wir jetzt eine neue Kirche gebaut. Können wir Sie da mal hinführen, und gebe Ihnen eine Führung? Und kommt noch ein Gast zu einem Kloster, und das ist ein Franziskanerkloster, und der geht an die Pforte und der klingelt und der Pförtner macht auf, und die erste Frage ist, die der Pförtner fragt: Haben Sie schon heute etwas gegessen? Ich führe Sie gleich mal in die Küche. Und in diesem Witz, da merkt man schon diese Mentalitäten der verschiedenen Orden, ich sag mal manchmal auch der Stallgeruch der verschiedenen Orden, dass überall ein bisschen auch die Mentalität durchdringt von dieser Spiritualität der jeweiligen Orden. Und das Franziskanische geht durch den Magen, die Benediktiner lieben zu bauen. Und dadurch können sie natürlich auch Gastfreundschaft auch anbieten. Die armen Gäste, die zu uns kommen in unser Kloster, wir haben ja keinen richtigen Klöster zum Beispiel, wir haben nur solche Pfarrhäuser, und deswegen machen wir keine Elterntage und laden niemanden ein, weil wir gar keine Gäste zum haben. Wir haben in unserer Regel drin, der Franziskaner der Erneuerung, wir müssen ein Bett für Arme bereitstellen, aber nicht für Eltern und also die von guten Ständen kommen. Also die fühlen sich meistens unwohl bei uns. Also, aber bei den Benediktinern, die haben eine echte Kultur der Gastfreundschaft. Ich habe das schon so oft bestaunt und erlebt. Aber es kommt eben von dieser Spiritualität, der Sicherheit, der Ordnung, der Stabilitas. Wir wollen hier sein, wir wollen für euch da sein. Du bist Christus für uns, der Gast, der Christus mit sich bringt. Und jetzt wollen wir nochmal ein bisschen Licht auf den Abt werfen, der ja der Vater ist, heißt ja Abbe, der Vater, der auch Lehrer ist. Der Arzt ist, der verwundet und heilt, der aber auch als Gärtner unterwegs ist, der beschneidet und pflegt. Und es ist aber ein Jüngerverhältnis. Es ist nicht nur einfach, es ist der Vater und jetzt sind die Kinderchen da, sondern eben wirklich, es ist ein Jüngerschaftsverhältnis, aber eben er hat diese Aufgabe zu leiten und ist eben ein geistlicher Vater. So, und das ist, denke ich mir, auch für unsere Zeit wichtig, für die vaterlose Gesellschaft sehr wichtig. Und wir müssen das eben immer wieder lernen, neu lernen, dass wir in einer Familie sind, diese Schule der Liebe. Und das Gebet, und der heilige Benedikt betrachtet das als die Glocke, die immer wieder angeschlagen wird und wo der Klang nie nachlassen soll. Das kommt auch mit diesen wunderbaren Gesängen herüber, den gregorianischen Gesang. Das ist ja auch alles geordnet, das ist durchdacht. Über Jahrhunderte ist das entwickelt worden und gewachsen. Und wir merken irgendwie, da ist was Absolutes, was Vollkommenes da drin. Und Schönheit oder Vollkommenheit kann man so definieren, dass nichts mehr dazukommen soll und nichts mehr weggenommen werden soll. Es ist irgendwie just right, genau richtig. Und das ist, denke ich mir, in diesem Gebet, soll das rüberkommen, wird das deutlich, diese Glocke, die hier einen wunderbaren Klang hat und immer wieder angeschlagen wird durch diese Gebetszeiten, 7-mal am Tag. Es soll nie richtig aufhören. Und die Engel berichten Gott, wie gebetet wird. Hier sind die Mönche und jetzt die Engel sitzen dabei. Sie beten mit, sie berichten Gott vor Gottes Antlitz. Hier sind die Menschen und beten. Und sie sagen dem Menschen, wie der Mensch lebt. Das ist nicht aber so ein Kontrollding, soziale Kontrolle, wo wir Angst bekommen müssen, wie der Friedrich Nietzsche, der das beklagt und sagt, wir müssen weg vom Blick Gottes, sondern eben, wir brauchen diesen liebenden Blick Gottes. Und ich glaube, das wollen auch vor allen Dingen junge Menschen heute. Sieht mich denn niemand? Und vielleicht ist das sogar ein Grund für viele Selbstmorde. Endlich findet mich jemand. Sie müssen mich finden. Und das ist eine ganz traurige Botschaft. Warum werden sie nicht eher gefunden? Und denke ich mir, das ist so wichtig für unsere Zeit, dass wir wieder diesen lebenden Blick Gottes spüren, der mich anschaut, der meinen Weg kennt. So, und das Chorgebet ist eben diese Hacke, diese Schaufel des Benediktiners, der diese Gebetswerkzeuge und diese Grenzen verschwimmen zwischen Gebet und Arbeit. So, was könnte für heute die wichtige Botschaft sein? Es gibt ja so ein Buch, auch die Benedikt-Option, aber mal ganz ehrlich, wir leben in einer Dekadenz heute, vielleicht sogar ein großer Niedergang einer Kultur, ich möchte es nicht so beschreien, aber es ist auf alle Fälle irgendwie Anzeichen da, dass wir eine Erneuerung brauchen. Wir brauchen nicht nur eine Erneuerung, wir brauchen eine radikale Umkehr, was wir eigentlich Bekehrung nennen. Reformen alleine sind gefährlich. Wir brauchen eine Umkehr, eine Bekehrung des Herzens. Viele Politiker fragen sich heute, was hält noch die westliche Gesellschaft zusammen? Was hält Europa zusammen? Wir haben ja diesen Brexit momentan und einige sprechen vom Dexit oder was alles Mögliche passieren kann. Italien ist irgendwie auf der Kippe. Irgendwie stehen alle auf der Kippe, glaube ich. Aber jedenfalls, was hält uns zusammen noch? Ne? Und Benedikt kann da eine echte Antwort geben. Er gibt uns eine Basis für die Gesellschaft. In der schwierigen Zeit, der Untergang der Antike, hat er diese Regel uns geschenkt. Ich weiß, in den USA gibt es momentan ganz viele Bücher, eine Renaissance der Benediktregel, nicht nur Benediktoption. Es gibt viele andere Bücher mittlerweile, die sagen, wir müssen die Regel von Benedikt neu entdecken. Für unsere Zeit finde ich eigentlich wunderbar, obwohl ich Franziskaner bin, aber wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr Ordnung in unseren Reihen, in unserer Gesellschaft, in unserem Herzen. Wir müssen richtige Entscheidungen treffen und dazu brauchen wir Gebet. Wir brauchen die Herzenshaltung, das Herzensgebet, was der heilige Benedikt immer wieder angeregt hat, weil wir im Herzen wahrhaftig unsere Entscheidungen treffen. So, wir brauchen wieder Stille und Gebet. Die große Wichtigkeit für unser Leben, wo wir eben die Kraft bekommen, Entscheidungen zu treffen. Jesaja 30, in der Ruhe, in der Stille, in Umkehr liegt die Kraft. Da müssen wir wieder hin, zum persönlichen Gebet, zur persönlichen Umkehr. Wie ich das schon am Anfang gesagt hatte, ordne dein Leben. Der erste Schritt zum geistlichen Leben, Ordnung. Wir müssen wieder in diese Ordnung hinein. Das heißt nicht nur, der Schreibtisch ist aufgeräumt, aber auch, wir haben eine Ordnung vor Gott. Ja, wir sind im Stand der Gnade, das heißt regelmäßiger Sakramentenempfang, regelmäßiges Gebet, regelmäßig Gutes tun. Das ist der Stand der Gnade. Das ist eigentlich ein Wort, was außer Mode geraten ist, aber sehr, sehr wichtig für uns ist. Und wenn wir im Stand der Gnade sind, können wir eigentlich alles anpacken, alles wird gelingen. Wir haben diese innere Kraft dafür, das Leben anzugehen. Dann eine wichtige Botschaft für heute: Werde ein Mann des Friedens, werde ein Mensch, eine Frau des Friedens. Und das heißt eben auch in dieser Ordnung leben. Wir haben die Früchte des Heiligen Geistes in uns: Friede, Freude, Freundschaft, Gebet, Keuschheit, Liebe. Wir sind in Balance. Wir sind ganzheitlich bei Gott. Und das heißt eben nicht nur die Ernährung, sondern vor allen Dingen, das ist eine innere Haltung, was alles andere dann befruchten wird, wie wir uns verhalten, wie wir reden, auch nonverbal, wie wir kommunizieren. Und es gibt eben auch in unserer Gesellschaft sehr viel Unfrieden und Zwietracht, wie viele Erbstreitigkeiten gibt es. Wir müssen wieder weg von diesem ganzen Streit der Habsucht, die sieben Todsünden, wie es heißt, diese alte Bezeichnung, diese Wurzelsünden, wo wir einfach, wie ich mal sagen, keinen Frieden mehr finden. Wir müssen zur Einheit der Gesellschaft kommen, und das kann nicht einfach auf Geld aufgebaut sein. Das hat wirklich kurze Beine, diese Einheit, dieser Friede. Dann das Priviergebet. Das ist diese monastische Dimension der Kirche, was ganz Stabiles, was Regelmäßiges. Und ich denke mir, das ist auch für junge Leute auch wichtig. Viele entdecken das Stundengebet wieder, das Chorgebet, dass man auch gemeinsam betet, eine Ordnung hat. Jetzt ist es um 12, jetzt beten wir das, jetzt halten wir inne. Darin steckt viel Weisheit und Kraft, dass wir eine gewisse Zeit am Tag finden, wo gebetet wird, ein Ort, eine gewisse Haltung. Wir brauchen eine tägliche Treue. Freundschaft braucht Treue und Tradition. Und wir brauchen Demut. Der heilige Benedikt ist ein demütiger Heiliger, der sagt: Neige dein Ohr und höre. Also nicht nur der Regel, sondern dem Evangelium. Höre auf Gott letztlich. Und das, denke ich mir, müssen wir alle lernen. Wir müssen wieder mal innehalten, zur Ruhe kommen, ins Hinhören kommen. Das ist nicht so einfach in unserer lauten Welt. So, und vielleicht kennen viele diese Benediktus-Medaillen, die das eine ganz eigene Sendung wert wären. Und bei den Männerwochenenden und woanders, wo ich bin, da gebe ich die aus. Oder besser gesagt, da gibt es alle möglichen Größen. Ich habe mittlerweile eine Größe, die ist aus Bronze. Das ist ein tolles Teil. Das ist vielleicht 20 Zentimeter Durchmesser. Das ist eine richtige Waffe, diese Benediktus-Medaille. Und wunderbar gemacht aus Kalifornien, habe ich die mitgebracht. Und ein tolles Teil. Und da sind eben Buchstaben drauf, wo es vor allen Dingen darum geht, dass wir diesen Schutz der Engel bekommen gegen das Böse, dass wir beschützt bleiben. Und die ist noch nicht alt, diese Medaille, ungefähr 120, 130 Jahre, aber sehr, sehr beliebt, denn es ist eine der beliebtesten Medaillen, dass wir eben diesen Schutz der Engel bekommen, den Schutz des Herrn für unser Leben. Da kann man auch mal nachgoogeln, da gibt es einiges darüber geschrieben, über diese Medaillen. Was kann der heilige Benedikt uns heute noch sagen? Immer vor Gott stehen, in allem, was wir tun. Der heilige Benedikt ist ein eschatologischer Mensch gewesen, also einer, der an die Endzeit denkt, der mit dem Tod lebt, also der sich vorbereitet auf den Tod, eben der demütig lebt, der den Gürtel anbehält, auch über Nacht, der bereit ist, loszugehen, jederzeit dem Herrn zu dienen, auf den Herrn zu hören. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für unsere Zeit. Lass die Lampen brennen, sei aufmerksam. In Englisch sagt man, auf den Zehenspitzen bleiben, bleib aufmerksam. Es gibt ja solche Sprüche auch im Ghetto. ja, bleib deinen Freunden nahe, deinen Feinden noch viel näher. Also es ist ein interessanter Spruch, der in Ghettos sehr beliebt ist. Die Gang, eben der Feind, den du aber im Auge behalten musst, ne? Den du nicht einfach laufen lassen kannst, sondern du musst dann ein Auge drauf werfen, wo befindet sich der Feind, wer ist wirklich dein Freund, wem kannst du trauen. Und ich denke mir, das ist eine wichtige Sache auch in unserem Leben, dass wir geistlich gesehen, das nicht menschlich gesehen, aber geistlich sagen, was hilft mir nicht. Ich muss doch wirklich wissen, von Erfahrung heraus, wo habe ich meine Hände verbrannt und was hilft mir wirklich. Menschen, die mich voranbringen, die das Beste aus mir herausbringen oder Menschen, die mich runterziehen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss wachsam bleiben. Oder eben der ständige Aufruf, ja, nach dem Haus des Herrn zu sehen. Bleibe im Haus, bleibe wachsam. So, dem Herrn nichts vorziehen. Mach den Herrn Nummer eins. Und das zeigt eben der heilige Benedikt in diesen ganzen Gebetszeiten, dass man eben Gott nichts vorziehen soll, alles zur größeren Ehre Gottes, dass wir wie ein demütiger Zöllner uns bewegen sollen. Das sind, denke ich mir, sehr, sehr wichtige Dinge für unser Leben heute, dass wir wirklich wie Mönche leben. Unser Vater Benedikt, einer der Hauptgründer unserer Gemeinschaft, hat auch den Priestern oft gesagt, der hat ja dieses Haus für Priester unterhalten außerhalb von New York City, wo sehr, sehr viele Priester gekommen sind und, ich mal sagen, zweiten Neuanfang gefunden haben, hat er gesagt, lebt wie Mönche in dieser Zeit. Wir müssen eigentlich, wir können nicht mehr normal daherleben, wo es diese ganze Medienvöllerei gibt, wo wir überflutet werden von Bildern für Priester, die zölibatär leben sollen und für andere leben sollen, ist das nicht einfach. Das ist schon für Eltern nicht einfach und Kinder. Für Priester, die noch mal viel mehr Verantwortung haben, ist es noch schwerer. Und hat er gesagt, lebt nach dieser Benediktregel. Macht euch selbst eine Regel. Lebt wie Mönche. Diszipliniert euch. Reduziert euch. Findet heraus, was euch hilft. Alles ist wichtig, aber nicht alles ist gleich wichtig. Die Prioritäten finden. Das sind eigentlich Leitsätze, die jeder Manager beachten muss. Aber ich denke mir, der heutige Christ noch viel, viel mehr in diesem geistlichen Kampf, in dem wir uns befinden. Und die Dämonen machen einfach nicht eine Waffenruhe, wo wir sagen, ja, ja, ihr bleibt da drüben sitzen, wir bleiben hier. Nee, nee, die kommen direkt in unsere Wohnung, die kommen in unser Schlafzimmer und wir müssen uns wappnen. Wir müssen bereit sein, den Gürtel anbehalten. Das ist vielleicht eine sehr männliche Sprache, aber ich denke mir, es ist auch sehr, sehr viele Angriffe, gerade im Moralischen, ja, auf Männer, die werden, denke ich mir, unglaublich momentan angegriffen durch diese blöde Pornografie und das ist ja momentan überall. Und das ist eben für uns sehr, sehr schwierig und da braucht man extrem viel Disziplin. Weg von Bildern. Bilder, die mir nichts bringen, die muss ich wirklich evakuieren aus meinem Leben. Und jetzt gebe ich wieder zurück ans Mikrofon, dass wir jetzt vielleicht noch mit dem schlüssigen Schluss machen oder vielleicht gibt es noch eine Frage.
Ja, danke schön, Pater Paulus Maria Tautz, für diese Vorstellung des heiligen Benedikt von Nursia in der kleinen Gebetsschule, zweiter Teil. Ich habe gehört den Schreibtisch und habe einen Blick um mich geworfen, habe gedacht, oh, war ja noch weit entfernt von der Ordnung, die ein geordnetes Leben wäre nach dem heiligen Benedikt. Pater Paulus, das ist diese Ordnung ist natürlich auch leichter zu haben, wenn man wenig hat, nicht? Sobald man mehr Sachen hat, ist es umso schwieriger.
Ja, klar. Ich meine, es ist auch so, dass wir natürlich Aufgaben erfüllen müssen und wir werden ja auch durch die Gesellschaft von links nach rechts getrieben. Wir sind ja Gehetzte, ne? In unserer heutigen Zeit. Das geht ja uns ja nicht allen nicht anders. Und ich denke mir auch, Benediktinern in der heutigen Zeit, die leben anders als damals. Aber es geht, glaube ich, um die innere Haltung und die müssen wir lernen, sonst gehen wir unter in dieser Zeit.
Ja, ich denke mal auch schon gerade die Fastenzeit ist da ja natürlich auch eine gute, ein guter Messgrad. Ich kann nicht dem treu bleiben, was ich mir vorgenommen habe, oder fange ich viel zu groß an und speck dann sozusagen mein Fasten nach und nach immer weiter ab? Oder wie ist das? Oder werde ich wankend? Nicht? Da zeigt sich ja dann auch, wenn man sich was Ernsthaftes vornimmt, ob man überhaupt die Fähigkeit noch dazu hat.
Klar, die Kirche hat eine tolle Weisheit, ist ja unsere liebe Mutter, die uns in den Himmel bringen möchte, ne? Und das ist eben einfach dieses Reduzieren. Und das ist ja noch viel leichter, wenn man das in Gemeinschaft tut, in der Gemeinschaft der ganzen Kirche. Ich tue ja das oft sagen, dass wir mit 2 Milliarden Menschen, Christen, diese Fastenzeit begehen. Das ist ja eigentlich die größte Erweckungsbewegung, die es überhaupt weltweit gibt. Und wenn man das richtig ernst nimmt, ist das eine tolle Kraft. Wir können uns gegenseitig Postkarten schreiben. Wie geht's dir mit dem Fasten? Wie kommst du voran? Diese ein bisschen soziale Kontrolle, auch die Ermutigung gegenseitig. Und denke mir, das ist einfach toll, was wir jetzt auch in dieser Zeit brauchen. Letzten Endes müsste man die Fastenzeit noch ausdehnen, noch ein bisschen weitermachen. Das kann man ja machen dann freiwillig, ne?
Ja, genau. Also dieses innerlich sich zur Ordnung rufen und sich ordnen lassen auch, das ist gerade für unsere Zeit, glaube ich, eine echte Herausforderung. Vielen Dank, Pater Paulus, eben für die Vorstellung des heiligen Benedikt und dass wir da hören konnten, was er uns auch heute noch zu sagen hat. Die Sendung, wie auch die erste Folge über Dominik, sind nachzuhören der Podcast von Radio Horeb in der Mediathek unter www.horeb.org im Podcast. Und wir freuen uns, wenn Sie dann auch im nächsten Monat mit dabei sind, wenn es dann weitergeht in der Gebetsschule mit den Heiligen. Vielen Dank, gesegnete Zeit jetzt gerade, wenn es auf die Karwoche zugeht, Pater Paulus. Wir freuen uns immer, wenn wir Sie wiederhören. Gabi Fröhlich verabschiedet sich am Mikrofon. Aber zunächst gibt es noch einen priesterlichen Segen von Pater Paulus für den Abschied.
Ja, der Patron Europas, der heilige Benedikt, ist ja erst seit kurzem der Patron Europas, seit 1964. Und ich glaube, das war Paul VI., der das gemacht hat. Und der hat gewusst, wir brauchen einen starken Patron in einer Zeit der Veränderung. Und da wollen wir jetzt Gottes Segen erbitten für unser eigenes Leben, dass wir in diese Ordnung Gottes kommen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Und so segne euch auf die Fürsprache Mariens, des heiligen Josefs, heiligen Benedikt, Franziskus, heiligen Dominikus und alle unsere Namens- und Schutzpatrone, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.